Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hello.
Hello, my name is Andre. I'm calling from Germany. Am I speaking to Kimberly?
Yes, you are.
Kimberly Chiang habe ich vorhin am Telefon erreicht während einer Wahlparty an der US-Westküste.
Yeah, I'm currently attending the University of California in San Diego.
Kimberly ist also gerade Studentin in San Diego an der Uni von Kalifornien und sie ist eine der vielen Erstwählerinnen gestern bei den Kongresswahlen in den USA.
I just turned 18 in September.
Ich bin gerade 18 geworden im September. Das ist also die erste Wahl, bei der ich meine Stimme abgeben konnte.
And how was it? Und wie war's?
It was very
Das war sehr
inspiring just to, because
Ich war einfach begeistert.
On campus we had I think 9 different polling locations.
Wir hatten auf unserem Campus 9 verschiedene Wahllokale. Und in allen, in denen ich war, gab es lange Schlangen vor den Türen. Ich habe noch nie so viele College-Studenten auf einem Haufen beim Wählen gesehen. Gerade unsere Altersgruppe hat ja immer die niedrigste Wahlbeteiligung. Und jetzt liegt sie wahrscheinlich doppelt oder dreimal so hoch wie beim letzten Mal. Das ist beeindruckend zu sehen, wie die Jüngeren jetzt endlich aufstehen und mitmachen bei der Demokratie.
The youth finally stepping up and just having a stake in their lives and democracy.
Nicht nur die Jüngeren, auch insgesamt liegt die Wahlbeteiligung bei diesen Zwischenwahlen in den USA wohl rekordverdächtig hoch. Rund 50% sollen sich beteiligt haben, was sehr viel ist für die USA. Weil Wählen dort schwieriger ist, jeder muss sich ja vorab registrieren und dafür werben oft Freiwillige wie Kimberly. Ihre Motivation liegt einige Monate zurück im März, als beim Parkland-Shooting 17 Schüler erschossen wurden.
The Parkland-Shooting happened in a high school in Florida. And there was a national walkout on March 14th.
Das passierte an einer Highschool in Florida. Dann gab es USA-weit Demonstrationen. Eine davon habe ich hier organisiert mit Freunden.
We walked out at 10 a.m. and we just demanded better gun control.
Wir sind losgegangen und haben bessere Waffenkontrollen gefordert. Wir waren wütend. Das hätte jeder von uns sein können. Als ich die Bilder der Opfer an der Schule in Florida gesehen habe, habe ich meine Freunde daran gesehen und mich.
That could have happened to any one of us. And that was the scariest part. And if we didn't take action,
und wenn wir nichts unternehmen, nicht von unserer Regierung und dem Kongress fordern, dass wir vernünftige Waffengesetze bekommen, dann kann das jeder von uns sein. Das war das Erschreckendste daran. Und deshalb mobilisieren wir Wähler.
It could have been any one of us. And that day we wanted that, and we would not have left if we didn't get voters out. To get what we wanted.
Striktere Waffenkontrollen waren laut Umfragen der fünftwichtigste Grund, gestern zu wählen. Der Hauptgrund, zur Urne zu gehen, war für die US-Wähler Donald Trump, eben als Anhänger oder auch als Gegner. Dann kam Gesundheitsvorsorge an Stelle 2, dann die Wirtschaft und an Platz 4 Immigration. Aber für die Erstwähler wie Kimberly waren die Waffengesetze das Top-Thema.
Ja. I don't know if you follow the students who led the Parkland movement.
Ich weiß nicht, ob du die Studenten der Parkland-Bewegung verfolgt hast, aber die haben recherchiert. Und sie haben uns gesagt, welche Politiker von der NRA, von der Nationalen Waffenlobbyorganisation, mit Geld unterstützt werden. Und sie haben gesagt, wählt diese Leute ab. Die scheren sich nicht um euer Leben. Die kümmern sich mehr um Geld und Waffen als um uns. Beachtet das bei eurer Wahl.
Don't care about our lives. They care about their money and their guns more than us. Keep this in mind when you're looking into your candidates.
Und genau das haben viele getan aus Kimberlys Altersgruppe. Sie haben mehrheitlich die Demokraten gewählt, die für striktere Waffengesetze eintreten. So war es jetzt auch in ihrem 15. Wahlbezirk von Kalifornien, wo die Demokraten gewonnen haben.
Yeah, so I'm in the 15th congressional district. My congressmember is Eric Swalwell. And the senator for us is Dianne Feinstein.
Beides in Kalifornien auch sichere Sitze für die Demokraten, muss man dazu sagen. Aber auch anderswo konnten sie jetzt eben gewinnen und so zumindest das Repräsentantenhaus knapp zurückerobern. Kimberly hofft jetzt, dass die Demokraten dort jeden Tag das Thema Waffen ansprechen, damit etwas passiert. Weil ja jeden Tag in den USA so eine Schießerei mit Toten passiert und nun endlich die Wende eingeleitet werden soll.
I will remember this past year as one of the most powerful moments in my life.
Ich werde mich an dieses Jahr immer erinnern als eines der stärksten in meinem Leben. Ich habe noch nie so viele junge Leute zusammen für etwas kämpfen gesehen, an das sie glauben. Und das ist einfach ein erhabenes Gefühl.
We've had lots of movements and
Es gab viele Bewegungen in den USA, aber diese ist anders. Sie wird von unserer Generation angeführt.
Kimberly Jiang, Studentin und Erstwählerin aus San Diego, Kalifornien.
Bye-bye.
Und ich sage erstmal willkommen in der Weltzeit. Ich bin André Zanto und nach diesen ersten Eindrücken wollen wir jetzt noch tiefer in die Folgen der US-Kongresswahl einsteigen mit Hope Harrison. Sie ist Professorin für Geschichte und internationale Angelegenheiten an der George Washington University und derzeit hier in Deutschland unterwegs. Bei uns hier zu Gast. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Wir können mit Ihnen auch Deutsch sprechen, denn Sie sind Fachfrau für die Berliner Mauer. Sie können auch Russisch. Sie haben lange in Deutschland geforscht. Im nächsten Jahr kommt ein Buch auch raus, 30 Jahre nach dem Mauerfall. Jetzt aber über die Midterms in den USA. Wie haben Sie die hier verfolgt?
Ja, ich habe viel von unseren Zeitungen gelesen, New York Times, Washington Post, habe auch ein bisschen Fernsehen, CNN und natürlich deutsche Fernsehen angeschaut. Und es ist ganz wichtig, ich habe schon gewählt, bevor ich hierher geflogen bin, habe ich schon gewählt.
In Virginia. Und wie ist das Rennen ausgegangen für Ihre Kandidaten?
Ja, sie haben gewonnen, die Demokraten in Virginia und Senate und für City Council in Stadtrat in Alexandria. Das ist ganz in der Nähe von Washington, 5 Kilometer von Washington. Und die Demokraten sind ziemlich stark in dieser Gegend.
Das ist allerdings auch Virginia kein Staat, der quasi den Demokraten zugesichert ist, sondern es sind viele ländliche Gebiete dort auch. Ist das die Aufgabe der Zukunft auch, dass man in den ländlichen Gebieten, wo jetzt ja auch bei den Kongresswahlen eben wieder viele Republikaner gewonnen haben, blicken wir auf den Senat, da auch mehr zu tun für die Demokraten?
Ja, das ist wirklich die Herausforderung für die Demokraten in den nächsten 2 Jahren, bevor die großen Wahlen für Präsident und alles anders kommt. Die Demokraten haben sehr gut in Städten und in der Nähe von Städten gemacht, aber in der Mitte von unserem Land, es ist immer noch sehr rot und die Demokraten haben einige Gouverneuren gewonnen, was sehr wichtig ist, aber die Republikaner haben auch tiefer Platz jetzt dort, so. Was mich natürlich immer noch traurig macht, ist diese Spaltung in unserem Land. Es ist eine tief Spaltung und es ist ja tiefer nach gestern wahrscheinlich.
Diese Spaltung sieht man auch im Kongress. Also das Repräsentantenhaus ist jetzt praktisch blau. Also der Machtwechsel hat dort stattgefunden. Dort haben jetzt die Demokraten wieder die Mehrheit. Der Senat ist weiterhin rot. Dort haben weiterhin die Republikaner die Mehrheit. Was glauben Sie an wichtigen innenpolitischen Themen können jetzt aus dieser neuen Machtlage heraus entstehen in den nächsten 2 Jahren?
Erst muss ich sagen, ich hoffe, es wird neue Politik gemacht und nicht nur total Blockade zwischen den beiden Parteien. Aber Krankenversicherung ist unglaublich wichtig. Das ist ein Hauptthema für Demokraten und Republikaner, Leute überall in unserem Land. Hoffentlich gibt es jetzt eine Chance, wirklich etwas zu tun.
Das lag auf Platz 2, das Thema Gesundheitssystem, warum die Leute zur Wahlurne gegangen sind. Die Republikaner wollten ja dieses System, was man als Obamacare bezeichnet, abschaffen. Sie konnten sich allerdings nicht einigen. Da gab es viel Widerstand in den eigenen Reihen. Eine Reform unterstützen allerdings viele. Was glauben Sie denn, was kann dann jetzt noch passieren in den nächsten 2 Jahren? Wie kommt man da auf einen gemeinsamen Nenner?
Beide Seiten reden jetzt von niedrigen Kosten für Medikamente. und hoffentlich können sie darüber sich einigen. Auch, dass die Krankenversicherung für Leute, die schon irgendeine Krankheit haben, dass sie die Chance haben, Versicherung zu kriegen, statt oft muss man entweder viel mehr Geld bezahlen oder die Krankenversicherung sagt, nein, sie sind schon krank, wir möchten dieses Geld nicht ausgeben.
Glauben Sie, dass das trotz der gespaltenen Lage im Kongress passieren kann, dass man sich da einigt? Oder setzen Sie eher auf die düstere Prognose, dass es jetzt 2 Jahre lang eine Totalblockade gibt?
Ich fürchte leider die Möglichkeit von einer Totalblockade. Ich hoffe sehr, dass das ist die falsche Einschätzung. Aber die Emotionen auf beide Seiten sind so stark und sie halten den anderen für blöd und gefährlich. Das ist so ein Atmosphäre in meinem Land von Hass und Angst. Und das muss irgendwie geändert sein.
Eine Folge dieser Spaltung ist eben, dass wenig passiert in der praktischen Politik. Das sieht man ganz gut an einem Beispiel, und zwar die Infrastruktur in den USA. Die ist in weiten Teilen kaputt, sagen viele. Man kann sich aber nicht einigen. Die Folgen am eigenen Leib spürt auch zum Beispiel Kerstin Zilm, unsere Reporterin, oft in der Weltzeit, die regelmäßig durch Kalifornien fährt.
Feierabendverkehr in Los Angeles. Stoßstange an Stoßstange stehen wir auf einer vierspurigen Straße vor einem traumhaften Sonnenuntergang. Mein Weg von der Arbeit nach Hause ist allerdings insgesamt wenig traumhaft. Ich kurve vorbei an Schlagloch nach Schlagloch, über Baumwurzeln, die den Asphalt aufsprengen, und über Brücken, die wegen Einsturzgefahr teilweise gesperrt sind. Dabei habe ich Glück, dass noch keine verrostete Hauptwasserleitung unter mir explodiert ist, wie in den letzten Jahren mehrmals in L.A.
A water main break in West Los Angeles turned the UCLA
pipe at La Brea and Venice Boulevard in mid-city right now.
As much as 10 million gallons of water spilled out.
1-inch water main. Apparently it was installed in 1923.
Und dass ich nicht in der Nähe eines Damms wohne wie dem Oroville-Damm im Norden Kaliforniens. Der ist letztes Jahr gebrochen. 180.000 Menschen, die auf der anderen Seite lebten, mussten evakuiert werden. Die Infrastruktur in den USA ist marode. Was jeder sehen kann, hat die US-Gesellschaft für Bauingenieure in einer Studie 2017 bestätigt. Sie hat den Gesamtzustand von US-Straßen, Brücken, Tunneln, Flughäfen, Bahnschienen, Trinkwasser, Strom und Internetversorgung mit einer D- bewertet. In deutschen Schulen wäre das eine gute 5, also durchgefallen. Donald Trump hatte als Präsidentschaftskandidat 2016 versprochen, das schnell zu ändern. Er sprach von einem 500 Milliarden Dollar Plan zur umfassenden Erneuerung der USA.
We are going to fix our inner cities.
Wir werden unsere Innenstädte reparieren, unsere Highways, Brücken, Tunnel, Schulen und Krankenhäuser wieder aufbauen. Wir werden unsere Infrastruktur besser machen als jede andere in der Welt und dabei Millionen von Jobs schaffen.
Millions of our people to work as we rebuild it.
Nach der Wahl schien Infrastruktur der Bereich zu sein, in dem Demokraten und Republikaner zusammenarbeiten könnten. Selbst Politiker, die fundamentalen Widerstand gegen Trumps Politik bei Einwanderungs-, Klima-, Rechts- und Bildungspolitik ankündigten, boten dem Präsidenten Gespräche an. Auch der kalifornische Gouverneur Jerry Brown.
Der Präsident hat gesagt, dass er felsenfest beabsichtigt zu bauen, und zwar in großem Umfang. Er hat versprochen, 1 Billion in öffentliche Infrastrukturprojekte zu stecken. Dazu sage ich Amen. Wir sind an deiner Seite.
Amen to that, man. Amen to that, brother. We're there with you.
Eine schnelle Einigung schien möglich, besonders mit einem Präsidenten, der sich damit brüstete, die besten Gebäude zu den besten Bedingungen zu bauen. Doch schon bei den ersten Gesprächen zwischen Trump und Demokraten wurden unvereinbare Ansätze klar. Der Präsident wollte die Projekte mit einer Kombination aus Bundesmitteln, Geld von den Bundesstaaten und privaten Investitionen finanzieren.
Unternehmer sollten unter anderem mit verschlankten Regulierungen und Steuererleichterungen angelockt werden. Die Demokraten wollten davon nichts wissen. Nancy Pelosi, Abgeordnete aus San Francisco und Sprecherin der Demokraten im US-Kongress, zeigte sich von den Gesprächen enttäuscht.
Er will Bundesstaaten und Städte zusätzlich belasten. Die bekommen durch die Steuersenkungen, die er anstrebt, auch noch weniger Einnahmen. Gleichzeitig will er Privatunternehmen subventionieren. Wenn die anschließend zum Beispiel Straßenbenutzungsgebühren verlangen, zahlen Steuerzahler doppelt.
Es gab keine Einigung mit den Demokraten und auch allein die Republikaner im Kongress zeigten 2017 kein Interesse, das Thema zu verfolgen. Präsident Trump legte daraufhin mehrere eigene Infrastrukturpläne vor.
We're here today to talk about rebuilding our nation's infrastructure.
Isn't it about time? The president unveiled a legislative outline for rebuilding infrastructure in America.
I just signed a new executive order to dramatically reform the nation's badly broken infrastructure.
Doch es blieb bei den Ankündigungen. Andere Themen machten Schlagzeilen. Der russische Einfluss auf die US-Wahlen, Aufmärsche von Neonazis und das Personalkarussell im Weißen Haus. Im Februar dieses Jahres gab es den letzten Versuch, überparteilich ein Infrastrukturprogramm zu entwickeln.
I'm honored to be here with Republicans and Democrats from both the House and the Senate. We're here today to discuss the urgent need to rebuild and restore America's depleted infrastructure.
Vertreter des Kongresses und Kabinettsmitglieder trafen sich mit dem Präsidenten im Weißen Haus. Und wieder gab es keine Einigung. Wenige Tage später legte der Präsident trotzdem wieder einen eigenen Plan vor. Aus 250 Milliarden Dollar vom Bund sollten mit Hilfe von Geld aus den Bundesstaaten und von privaten Investoren 1,5 Billionen Dollar für die Sanierung der maroden amerikanischen Infrastruktur werden. Auch dieser Plan fand weder Resonanz auf lokaler Ebene noch bei der Wirtschaft. Die Demokraten konterten mit einem eigenen Plan. Mehr Geld aus dem Bundeshaushalt, keine Subventionen für Unternehmer. Senator Chuck Schumer.
Only with real direct investment to federal dollars.
Nur mit echter, direkter Investition aus Bundesmitteln werden wir die notwendigen Veränderungen erreichen. Nur so werden wir auch die ländlichen Gebiete transformieren. Kein Privatunternehmer wird dort bauen. Es gibt nicht genug Straßenverkehr, um Gebühren zu bezahlen.
Das war im Februar. Seither hat sich nichts bewegt. Im Mai gab Regierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders zu, dass das Thema keine Priorität mehr ist.
Wir werden weiter nach Möglichkeiten suchen, die Infrastruktur zu verbessern. Aber ich sehe nicht, dass es bis zum Ende des Jahres ein Gesetz dazu geben wird.
Immerhin hat die kalifornische Regierung ihren eigenen Infrastrukturplan unabhängig von Bundesmitteln vorgelegt. Für den will sie Steuern erhöhen. Und bis der Vorschlag oder irgendeiner umgesetzt wird, muss ich sicher noch eine Weile an Schlaglöchern vorbeikurven, mich auf Stromausfälle einstellen, wenn die Winterstürme kommen und weiter hoffen, dass unter mir keine Wasserleitung platzt.
Kerstin Zilm aus Kalifornien, wo der Bundesstaat nun eigenmächtig Steuern erhöht, um Geld für die Infrastrukturerneuerung zu haben, weil in Washington nichts passiert. Bei uns weiterhin zu Gast in der Weltzeit ist Hope Harrison, Geschichtsprofessorin aus Washington. Wie beurteilen Sie denn die nächsten zwei Jahre beim Punkt Infrastruktur? Sie kommen ja aus Virginia. Wie ist es da?
Virginia, es ist fast eine Katastrophe. In Rush Hour, Berufsverkehr, ist das manchmal der schlimmste Ort in Amerika. Schlimmer als Kalifornien auf den Autobahnen. Es ist verrückt. Wir sind viel zu viele Leute. Die Straßen sind nicht groß genug. Die Brücke sind alt. Ja, und Trump sagte von Anfang an, ich werde diese Infrastruktur erneuern. Und warum hat er das nicht gemacht bis jetzt? Meiner Meinung nach, dass er möchte nur Sachen machen, wo er selbst als Retter scheint. Und um alle diese Infrastruktur, das ist kein sexy Topic, das nimmt viel Arbeit von vielen namenslosen Leuten, könnte man sagen. Ja, es könnte viel Arbeitsplätze bringen. Das soll ihm wichtig sein, aber das gibt ihm keine große Glanz.
Wichtig ist ja auch immer die Frage des Geldes. Man braucht eben viele Bundesmittel. Nun ist es so, dass die USA inzwischen schon angelangt sind bei einer Schuldenquote von 108% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist jetzt schon relativ nah an der Staatsverschuldungsquote von Italien zum Beispiel, die bei uns in Europa da oft am Pranger für stehen. Nur um mal die Dimension deutlich zu machen. Wann gerät das in den USA aus Ihrer Sicht außer Kontrolle?
Well, es ist schon wirklich meiner Meinung nach außer Kontrolle. Und Trump sagt immer, ich bin ein Businessman und ich kenne alles über Business und Wirtschaft. Aber als Businessman war er manchmal pleite. Und er hat das gemacht, um die Vorteile zu kriegen. Und so, ich denke, es ist ihm gar nicht wichtig, dass wir so viel Schulden haben und vielleicht noch mehr Schulden haben werden.
Ist das vielleicht auch ein Ziel von ihm, wenn man ihm das unterstellt, dass künftige US-Regierungen mit dieser hohen Schuldenquote praktisch handlungsunfähig sind?
Ich würde so eine Strategie ihm nicht zutrauen. Ich denke, er denkt nicht so weit in die Zukunft.
Okay, dann, Sie sind ja Professorin für Geschichte und haben eben die langen Zeiträume auch im Blick, wenn wir da auf die USA gucken. Jetzt sind die ersten 2 Jahre von Trump geschafft. Ist das eine einschneidende Periode in der jüngsten Geschichte der USA oder nicht?
Ja, es ist eine sehr wichtige, für mich traurige Periode, dass er hat das Niveau von Gespräch so runtergebracht. Es ist wie Jungs auf einem Spielplatz. Es ist alles so narzisstisch und egoistisch. Aber was ich sagen möchte über die Zukunft und die jungen Leute, ich denke von meinen Patenkinder. Die wohnen bei mir in der Nähe in Virginia. Die sind 13, 16 und 18 und die sind alle völlig aktiviert von was die jungen Leute nach Parkland und andere solche erschrecken. Sie sind völlig gegen Guns und sehen, wie wichtig es ist, auf der Straße zu sein. Sie nehmen sogar teil, sie unterstützen junge Kandidaten. Und das, wenn ich das sehe, wie engagiert die sind, habe ich mehr Hoffnung für die Zukunft.
Sagt Hope Harrison, Professorin für Geschichte und internationale Angelegenheiten an der George Washington University. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren.
Vielen Dank.
Danke auch bei Ihnen fürs Zuhören. Ich bin André Zanto. Das war die Weltzeit nach den Midterms in den USA. Morgen blicken wir mal wieder nach Europa. 100 Jahre Polen.